Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julian und das ist Folge 14 von Far Away. Ich habe keine Zeit. Das ist eigentlich kein Spruch hier an der Stelle, sondern ich habe wirklich keine Zeit, denn ich habe in so ziemlich genau 10 Minuten einen Workshop zum Thema Examen und schriftliche Examen und Tests und was weiß ich. Und das wird sicherlich ganz spannend. Außerdem habe ich morgen das MPRE, das Professional Responsibility Examen von staatlicher Seite. Und außerdem bin ich gerade eben erst hier zurück in den 12. Stock des McAllister Towers gekommen und habe noch nicht mal Mittag gegessen. Also es ist ein eher hektischer Tag. Und ich werde auch gleich dementsprechend die Aufnahmen hier für dieses Großprojekt Podcast-Folge nochmal unterbrechen müssen. Aber so anfangen wollte ich schon mal, einfach um den Schwung aus den Vorlesungen ja zu konservieren und hier hinein überzuführen, bevor ich dann nachher gleich ganz K.O. bin, nach diesem einstündigen Workshop. Und ja, genau. Dann schauen wir mal, wann ich wieder dazu kommen werde, den Rest dieser Folge aufzunehmen. Jedenfalls, ja, möchte ich euch natürlich mal wieder von meiner ereignisreichen Halloween-Woche berichten. Und ja, da freue ich mich drauf. Schauen wir mal, was so passiert ist. Solange ich noch warte auf den Beginn des Zoom-Workshops, kann ich ja schon mal ein bisschen vom letzten Donnerstag erzählen. Ja, ihr erinnert euch ja dunkel, am Mittwoch hatte ja St. Pauli dieses hochspektakuläre Pokalspiel und ich meine zwei Bier. Es hat sich Donnerstag relativ fließend fortgesetzt, würde ich sagen. Aber natürlich erstmal Constitutional Law. Ja, spannende Einheit mit so ein paar Wiederholungen. Recht hilfreich, aber nicht so interessant zu erzählen. Insofern gleich einen Sprung weiter und zwar zu Squat. Also stand mal wieder Sharks on the Quad an. Das ist ja unser etwa dreiwöchentliches, richtig, ne? Ja, nicht dreiwöchig, dreiwöchentlich. Dreiwöchentliche Pizza- und Biergeschichte hier, die von der Uni gesponsert wird. Und ja, auch diesmal war ordentlich was los. Man hatte sich so ein bisschen ein anderes System überlegt. Also wir konnten uns quasi schon mittags für Getränke, Bongs vorregistrieren und mussten eben nicht alle auf einmal uns anstellen für die Ausweiskontrolle. Das ist recht vorteilhaft in so einer Uni mit so deutlich über 1000 Studierenden. Und ja, dementsprechend ging das diesmal auch alles recht flott. War auch alles ein bisschen luftiger, würde ich sagen. Irgendwie insgesamt dann doch nicht so viele Leute da, obwohl das Wetter nach wie vor wahnsinnig gut mitspielt und es sonnig ist und es ja eigentlich nichts Schöneres gibt als irgendwie ein Stück Pizza und ein Bier in der Sonne im Quad einer Law School. Naja, gut, es ist jedenfalls recht schön, sagen wir es so. Da es die Halloween-Spezialausgabe war, waren auch recht zahlreiche Kostüme vertreten, würde ich sagen. Ich selber habe schlichtweg die Zeit nicht gefunden. Also ich hatte und habe aktuell relativ anstrengende Wochen mit relativ vielen Dingen, die ich einfach zu erledigen habe, irgendwie Präsentationen und eben auch vor allem die Vorbereitung aufs MPRE. Da bleibt nicht wahnsinnig viel Zeit und Gelegenheit, sich da irgendwie um Kostümgedanken zu machen. Zumindest nicht, wenn man in der Freizeit noch andere Dinge machen will. Und das will ich, wie ich noch erzählen werde. Jedenfalls, ja, ist auch nicht so schlimm, denke ich. Hatte auch bei weitem natürlich nicht jeder ein Kostüm. Also am Ende ist es auch immer noch etwas unpraktisch, eventuell so in einer Law School Vorlesung im Kostüm rumzusitzen. Aber es gab eben schon das ein oder andere zu sehen. Und ja, ich habe gehört, es gibt hier tatsächlich auch massive Nachschubprobleme gerade, so ein bisschen pandemiebedingt noch bei Halloween-Kostümen. Das heißt, es gibt auch eine relativ gute Entschuldigung, wenn man keins hat, denn es sind einfach keine Kostüme verfügbar. Behaupten wir das einfach mal. Wird schon stimmen. Ja, das war Sharks on the Quad. Wir haben dann noch ein wenig fortgesetzt, den Biergenuss in den Abend hinein, eben in einem anderen Apartment im McAllister Tower. Das war auch ganz nett. Also man freut sich ja immer, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, mit anderen gerade Nicht-LLMs zu reden. Ich habe natürlich nichts gegen die anderen LLMs, aber es ist trotzdem ganz nett, eben auch die JD-Studierenden, die amerikanischen Studierenden, so ab und zu ein bisschen länger zu treffen, weil man sonst ja eben doch schon sehr stark in dieser LLM und Global Program Bubble abhängt, sage ich mal. Ist nicht schlimm, aber ist halt trotzdem mal eine ganz nette Abwechslung. Ja, das war der Donnerstag dann. So, den Workshop und mein Mittagessen habe ich jetzt hinter mir. Ich bin ordentlich K.O. jetzt, also doch schon 6 Stunden am Stück jetzt, Veranstaltungen aller Art. Ich meine, Ein 8-Stunden-Arbeitstag ist natürlich auch nicht wahnsinnig entspannt, aber 6 Stunden lang irgendwie zuhören und sich konzentrieren und so ist schon anders. Also bin ganz froh, dass ich jetzt durch bin, wobei fast durch bin, denn ich werde gleich noch ein wenig fürs MPRE lernen dürfen können müssen. Wo waren wir? Wir waren beim Freitag, ja. Leicht angeschlagen, dank des Donnerstags. Bin ich dann in meine LLM-Kurse zunächst gegangen und hatte dort dann die Aufgabe, eigentlich zwei Präsentationen zu halten. Wie gesagt, es wurde dann letztlich nur eine, nämlich zu Roe vs. Wade. Da werde ich gleich näher drauf eingehen. Dann gab es noch ein bisschen, ja, Legal Research and Writing. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden in dem Kurs und sind dabei, gerade ein Writing Project, ein finales Writing Project in die Wege zu leiten. Und ja, darüber darf ich leider nichts sagen, glaube ich, weil das ja gerade läuft, das Projekt, und deswegen ist es untersagt, darüber zu sprechen. Unter Umständen ist es auch danach untersagt, darüber zu sprechen, einfach deswegen, weil da irgendwie Rechte verletzt werden könnten. Naja, das ist manchmal eben so bei den Inhalten der Aufgaben hier. Aber ich werde mir das nochmal anschauen. Genau, danach ein weiteres Highlight des Semesters, wie uns gesagt wurde, die Halloween-Party der Global Programs. Das war auf dem Skydeck, also quasi auf der Terrasse des relativ neuen Unigebäudes hier nebenan. Und ja, mal wieder Pizza und Bier, würde ich sagen. Diesmal gab es eigentlich auch Wein und Snacks und Süßigkeiten und diverse Wettbewerbe. Natürlich einen Kostüm-Contest, der von gleich drei glorreichen Kommilitoninnen gewonnen wurde. Herzlichen Glückwunsch auch auf diesem Wege. Und einen Cheeseball-Contest, der darin bestand, dass man schätzen musste, wie viele Cheeseballs in einem relativ gigantischen Glas drin sind. Der Preis waren nicht die Cheeseballs, zu allgemeiner Enttäuschung, sondern ein Amazon-Gutschein. Auch den hat sich ein Mitstudent redlichst verdient. Ich lag relativ weit daneben übrigens. Ja, kostümmäßig auch einige Highlights auf der Fakultätsseite. Also unser Dekan mit einem wunderbaren Elvis-Kostüm, eine Professorin mit einem Jalapeno-Kostüm. Wer möchte, wie das geht, wissen möchte, wie das geht, der möge mich fragen. Ja, und das war dann der Teil der Halloween-Party. Uns wurde erlaubt, die Getränke mitzunehmen, was ganz gut war, denn es stand noch eine weitere Halloween-Party an bei einer Kommilitonin. Und ja, auch das, ich habe ja gesagt, ich möchte ihre Privatsphäre schützen, deswegen kann ich dazu im Prinzip auch überhaupt nichts sagen, aber ich kann erwähnen, dass es eine ganz nette Veranstaltung war. Und ja, auch ordentlich was los, würde ich sagen. Ich hatte jedenfalls einen netten Abend. Das war so der größte Teil meines ersten Halloweens in den USA. So, vor dem Wochenende natürlich noch also das beliebte Rechtsthema der Woche. Und ich habe es gerade angeteasert, was es sein könnte. Ich habe gedacht, da wir ja diesen Fall aus Texas im Sommer hatten, über den ich ein bisschen gesprochen habe vom Supreme Court, und eben jetzt auch wahrscheinlich im Herbst eine vermutlich wegweisende Entscheidung des Supreme Court zum Thema Abtreibungsrecht erneut haben werden, wollte ich mal ein bisschen mehr auf den Standard eingehen, der hinsichtlich der Abtreibungsgesetzgebung in den Vereinigten Staaten aktuell noch gilt. Und dieser Standard ist ganz maßgeblich geprägt von Roe vs. Wade. Also, was ist da passiert? 1973 gab es schon mal ein texanisches Abtreibungs- bzw. Anti-Abtreibungsgesetz, das tatsächlich alle Abtreibungen untersagt hat, außer wenn das Leben der Mutter gerettet werden musste. Eine Person namens Jane Roe, ich hatte es früher schon mal erwähnt, als ich noch nicht so tiefgreifend darauf eingegangen bin, es ist nicht ihr echter Name, hat dagegen geklagt. Und zwar hat sie gesagt, naja, der Staat ist nicht erlaubt, oder es ist dem Staat nicht erlaubt, hier meine Interessen völlig zu vernachlässigen. Und tatsächlich ist der Supreme Court dem mehrheitlich auch gefolgt. Diese Entscheidung sieht so aus, dass erst relativ interessant, muss ich sagen, die Geschichte von Abtreibung und Abtreibungsrecht diskutiert wird. Also es geht ja immer um Precedent, also darum, ob der Supreme Court auf irgendwas zurückgreifen kann, was gesellschaftlich oder juristisch bereits anerkannt ist in diesem Common Law System. Und ja, in diesem Fall ist es so, es wird erstmal mit einer Analyse gestartet, was eigentlich ja, so in Sachen Abtreibung in der Weltgeschichte bislang passiert ist, beginnend beim Persischen Reich. Danach kommen dann die antiken Griechen und Römer, und ja, Fazit ist eigentlich, dass diese Entwicklung in sehr unterschiedliche Richtungen zeigt und man nicht so ganz klar aus der Geschichte entnehmen kann, wie Abtreibungen moralisch immer schon bewertet würden. Sprich, man muss ein bisschen ins Recht schauen. Das Common Law hat immer gesagt, dass Abtreibung kein Verbrechen war vor dem sogenannten Quickening. Das Quickening ist die erste Bewegung des Fötus im Mutterleib. Es war eben auch nie geschriebenes Law, Recht heißt das Wort, aber es war eben das Case Law. Und in den Vereinigten Staaten hat sich das erst so ab dem Bürgerkrieg entwickelt, im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, dass geschriebenes Recht tatsächlich das Common Law ersetzt hat. Und dieses geschriebene Recht hat dann wiederum das Recht auf Abtreibung deutlich eingeengt, während aber die Unterstützung in der Bevölkerung eigentlich eher gestiegen ist in der Zeit. Ja, also es gibt geschriebenes Recht, das gegen Abtreibung ist, und es gibt so eine gewisse Unterstützung in der Bevölkerung. Die Verfassung sagt dazu explizit erstmal nichts. Also in der Verfassung ist Abtreibung nicht geregelt. Was aber implizit, nicht explizit geregelt ist, ist das sogenannte Right of Privacy. Also dass man quasi Zonen hat, in denen man über sich selbst bestimmen, entscheiden darf, ohne dass der Staat hier eingreift. Und natürlich ist dieses Recht beim Thema Abtreibung ganz klar auch betroffen. Dieses nicht explizit, aber eben implizit gegebene Verfassungsrecht gibt der werdenden Mutter das Recht, grundsätzlich das Recht, eine Schwangerschaft abzubrechen, soweit ihre Interessen betroffen sind. Allerdings müssen dagegen eben auch die Interessen des Bundesstaats abgewogen werden. Und die Interessen des Bundesstaats liegen darin, dass das Leben der Mutter und das werdende Leben des Fötus geschützt werden sollen. Der Fötus selbst wiederum hat keine Interessen, die diese Abwägung Eingang finden, denn der Supreme Court hat ganz deutlich gesagt, wir entscheiden hier nicht, wann Leben anfängt und ab wann Leben eigene Interessen hat. Sprich, es geht nur darum, wer hat mehr Recht oder wer hat das schwerwiegendere Recht, der Staat oder die Mutter. Um das zu entscheiden, hat der Supreme Court eine relativ spannende Lösung gefunden. Und zwar hat der Supreme Court eine Schwangerschaft quasi dreigeteilt und hat gesagt, in den ersten 3 Monaten, in den ersten 12 Wochen ist das Recht der Mutter noch alles überwiegend. Also da gibt es noch keine große Gefahr für die Mutter bei einer Abtreibung und das Recht des werdenden Lebens ist eben noch nicht so groß, weil es eben noch nicht ansatzweise lebensfähig ist oder wäre selbst. Sprich, in den ersten 12 Wochen der Abtreibung darf der Staat nicht gesetzgeberisch tätig sein und nicht das Recht auf Abtreibung verbieten. Im zweiten Drittel wird es ein bisschen ausgewogen. Also der Fötus wird zunehmend lebensfähiger und Abtreibungen werden auch zunehmend gefährlicher für die Mutter. Deswegen ist es quasi so, dass man Abtreibungen im zweiten Trimester zwar nicht grundsätzlich untersagen darf, aber sie limitieren darf. Und im dritten Trimester wiederum sagt der Supreme Court, ja, da kann der Fötus selbst schon lebensfähig sein und das Leben der Mutter ist hochgradig in Gefahr im Verhältnis. Deswegen ist es Staaten hier möglich, wenn sie möchten, sie müssen nicht, Abtreibungen vollständig zu untersagen, außer wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet wäre durch das Unterlassen der Abtreibung. Dann wiederum gäbe es eben wieder so eine Rückausnahme. Also das ist eben so ein bisschen das Regelungsmodell, was von Roe vs. Wade bis heute bleibt, dass Schwangerschaften und deren Regulierung quasi auf diese 3 verschiedenen Trimester abstellen und in jeder Phase der Schwangerschaft zu einem unterschiedlichen Maße möglich sind. Und im Prinzip ist das die Frage, die sich dem Supreme Court jetzt stellen wird diesen Herbst, ob sie dieses Regulierungssystem in den Grundzügen beibehalten wollen oder ob sie eben Staaten erlauben wollen, mehr zu regulieren. Was dann, man sieht, dass es immer Texas auch dazu führen würde, dass konservativere Bundesstaaten zumindest versuchen würden, Abtreibungen weitestgehend zu untersagen. Und das ist natürlich politisch, sagen wir mal, keine sehr progressive Angelegenheit. Aber dieser Supreme Court ist politisch eben auch nicht sonderlich progressiv besetzt. Also das sind gerade so die Wechselwirkungen, über die man in den nächsten Wochen sprechen muss. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen, die Zeitungsartikel, die in Deutschland sicherlich auch folgen werden, dann besser verstehen zu können. Der Samstag begann erstmal relativ spät, weil am Freitag waren ja immer noch diese beiden Halloween-Partys. Und begann dann aber mit dem FC St. Pauli. Leider wieder, letzte Woche ja nicht, aber eben doch grundsätzlich meistens gerade, leider wieder alleine hier in meinem Apartment. Das ist ein sehr schöner Euphemismus, aber in meinem Apartment, in diesem Tower. Und ja, wir bemühen uns gerade immer noch so ein bisschen einen Ort zu finden, an dem man sich so als Fanclub quasi treffen könnte regelmäßig, weil das ist eben alles nicht so einfach. Deswegen sind wir gerade eben noch darauf angewiesen, ja, und selbst Möglichkeiten zu suchen, diese Spiele zu verfolgen. Und ja, ich mache das dann meistens direkt nach dem Aufstehen. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich versuche nicht aufs Handy zu schauen. Ja, das habe ich definitiv letzte Woche beim Pokalspiel sehr ausführlich erzählt. Ja, St. Pauli gegen Werder Bremen war ein 1:1 der besseren Sorte, würde ich sagen. Ich werde jetzt nicht groß über das Spiel berichten. Wenn man sich das anschauen will, kann man das ja tun. Und danach musste ich dann auch relativ bald aufbrechen gen Berkeley. Denn in Berkeley spielten schon wieder die California Golden Bears, diesmal gegen die Oregon State Beavers. Also von den Tiernamen her ein relativ ungleiches Duell, würde ich sagen. Von den Teams her hatte die, ja, ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, aber eine Zeitung hatte vorher relativ klar gesagt, naja, die große Chance der Golden Bears wäre, wenn die Beavers gar nicht erst antreten würden. Das sollte sich als inakkurat darstellen. Zumindest war der erste Spielzug der Beavers direkt ein Turnover. Sprich, die Beavers haben den Ball fallen gelassen und die Bears haben ihn aufgenommen nach 6 Sekunden Spielzeit. Ist ein eher ungewöhnlicher und ein relativ ungünstiger Start in ein Footballspiel für alle, die sich damit nicht so gut auskennen. Das wurde dann auch direkt zum Touchdown, schnelle 7:0 Führung. Und es ging auch recht gut weiter. Also die Beavers sind nicht so wirklich, ja, in die Nähe der Endzone gekommen, haben nicht wirklich gepunktet. Und die Golden Bears mit ihrer mit Abstand besten Saisonleistung bisher. Man ist ja manchmal überrascht. Nicht ganz so angenehm überrascht war ich leider von der Programmauswahl der Marching Band, denn K-Pop ist nicht mein Favorit, was so Musikrichtungen angeht. Es klang okay, die Halbzeitshow war in Ordnung, aber, also die Woche davor, die Beach Boys, das war schon eine wesentlich bessere Auswahl, muss ich sagen. Andere Erkenntnis, tatsächlich ist der Touchdown-Burger, ich glaube, es gibt so eine rechtliche Verpflichtung, dass Burger in Footballstadien Touchdown-Burger heißen müssen, somit das günstigste, was man hier in der Gegend essen kann, vermutlich mit $10 inklusive Fries, ist ein echt guter Preis und ist auch ein ordentlicher Burger. Also es ist eher wie so ein Hackbrötchen, weil eigentlich nichts anderes drauf ist, außer eben Fleisch und in meinem Fall dann noch Käse. Aber war okay. Also kann man nicht meckern, muss man sagen. Ja, das war dann auch schon mal ein Samstag, denn das Spiel war relativ spät, also 16:30 Kickoff. Ich war so gegen 9 wieder zurück in San Francisco und ja, hatte dann einen relativ ruhigen Abend. Also ein bisschen noch was für die Uni getan, denn die Examina rücken ja näher und dann aber auch recht schnell, weiß ich nicht, Netflix geguckt, irgendwas gespielt, irgendwas gelesen. Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls nicht mehr groß ausgewesen. Da ich ja heute eine sehr ökonomische und aufwandsbewusste Herangehensweise habe, werde ich ausnahmsweise mal etwas tun, was ich sonst natürlich nie tue. Und zwar werde ich das Essen der Woche, was jetzt nämlich am Zug wäre, kombinieren mit meinem Sonntag. Denn es hängt auch echt recht eng miteinander zusammen. Also ich hatte beschlossen, nachdem ich am Samstag schon einen Burger hatte, dass ich das Wochenende weiterhin ungesund begehen darf. Habe mir also erstmal den 49ers-Sieg angeschaut im Fernsehen gegen die Chicago Bears. Und bin dann auf der Jagd nach Essen durch die Stadt gezogen. Musste aber gar nicht so weit gehen, denn mir ist ein Ort ins Auge gesprungen, der den schönen Namen Hatchie's Hots trägt. Das ist gar nicht weit weg von hier, so eine halbe Meile würde ich sagen, also 800 Meter. Und ich würde behaupten, das ist das größte Chicken Sandwich, also Chicken Burger oder was auch immer, das ich mit Abstand je gesehen habe. Ich weiß nicht, wie schwer es war, aber so auf ein halbes Kilo oder so, also 1 Pfund ungefähr. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe den Fehler gemacht, Fries dazu zu bestellen. Das war wirklich keine gute Idee. Aber gleichzeitig auch exzellent. Also man muss sagen, auch fastfoodmäßig, die Gegend hier hat schon was drauf. Und daneben habe ich dann auch festgestellt, Hatchie's Hots ist noch ein ganz sympathischer Laden. Also das ist wohl eine relativ neue Gründung noch, so 1,5 Jahre alt oder so. Und tatsächlich geben sie einen relativ großen Anteil ihrer Umsätze auch an, ja, Krankenhäuser weiter und allgemeinen Pflegekräfte und Menschen, die eben in irgendeiner Form besonders wichtig waren und sind in der Pandemie. Also ja, klingt alles ganz nett. Ist ein kleines Franchise mit ein paar Läden hier in der Gegend, aber nicht vielen. Und $13 für so ein Sandwich klingt zwar erstmal ambitioniert, aber dafür ist es sowohl geschmacklich als auch vom Umfang her, ja, Also kann man machen, sage ich mal. Das wäre meine große Empfehlung, wenn man so ein richtig trashiges Fastfood haben will und so ja, frittiertes Hühnchen mag, dann sollte man sich das nicht entgehen lassen, würde ich sagen. Das Essen der Woche mit ein bisschen unbezahlter Werbung. Durch diese Kombination mit dem Sonntag kommt so ein bisschen der längst eingespielte und gewohnte Ablauf dieser Folge natürlich durcheinander. Und ich werde es jetzt noch schlimmer machen, weil ebenfalls ein Bestandteil meines Sonntags der Ort der Woche war. Ort der Woche ist diesmal der Salesforce Park. Ich glaube, ich hatte ihn noch nicht dabei als tatsächlichen Ort der Woche. Es mag sein, dass ich ihn schon mehrfach erwähnt habe. Ich gehe sogar davon aus. Man verliert auch so ein bisschen die Übersicht bei den Parks. Ich glaube, den Botanischen Garten muss ich auch nochmal machen bei Gelegenheit. Den habe ich nur als Bestandteil des Golden Gate Parks erwähnt. Aber wie auch immer, meine Liste existiert ja gar nicht. Meine Liste wird ja quasi von Woche zu Woche neu geschrieben. Die existiert, wenn dann, nur in meinem Kopf. Insofern neige ich dazu, da manchmal die Übersicht zu verlieren. Jedenfalls der Safehorse Park gehört zum Safehorse Tower. Überraschung, Überraschung. Das ist das höchste Gebäude der Stadt und kein sehr schönes, würde ich sagen. Also so ein bisschen kaffeebecherförmig. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Jedenfalls dieser Park, der ist quasi nicht ebenerdig, sondern der ist, ja, gehört eigentlich auch nicht so richtig zum Tower, sondern eher zum Safehorse Transit Center, also zu dem großen Busbahnhof hier. Und auf dessen Dach befindet sich der Park. Das ist so eine Art Oase, würde ich sagen, in der Stadt. Es ist natürlich wunderbar grün, klar, sollte man von einem Park auch erwarten. Und eben mit Pflanzenarten von überall her bepflanzt. Also viele südamerikanische Pflanzen dabei, auch ein paar europäische und auch relativ viele Vogelarten, würde ich sagen. Also klar, Kolibris sieht man da natürlich, denn die gehören hier so ein bisschen dazu, aber eben auch vieles andere. Ich kenne mich leider nicht so gut mit fliegenden Tieren aus. Da müsste ich wohl einen Gast in dieses Podcast einladen. Das ist auch ein Thema, was ich auf meiner To-Do-Liste habe. Aber jedenfalls, der Safehorse Park gibt einem also gleichzeitig so ein bisschen erholsames Umfeld und eine sehr hübsche Aussicht auf die umliegenden Firmenzentralen, so LinkedIn und Slack und was weiß ich, was hier halt so alles ist. Da kann man denen in die Fenster schauen und gleichzeitig fühlt man sich da wohl. Es kommt mir jetzt zunehmend doch bekannt vor. Es kann sein, dass ich schon mal drüber gesprochen habe, aber ich hoffe einfach mal, dass es nicht im Kontext des Ortes der Woche war. Also, wenn ich drüber gesprochen habe, habe ich auch erwähnt, dass solche Parks ja immer angelegt werden, damit sich Mitarbeiter am Arbeitsplatz wohlfühlen und den ganzen Tag da bleiben. Ja, es kommt mir zunehmend bekannt vor, aber nun ja, ich war am Sonntag nochmal da. Insofern ist es auch diesmal ein Ort der Woche für mich gewesen. Und ich hoffe, dass ihr mir verzeihen könnt, dass ich mich im Abstand von Monaten dann doch mal wiederhole. Jedenfalls ein wunderbarer Ort, wenn man einen etwas ziellosen Sonntag hier verbringt und ja, einfach ein bisschen Grün haben möchte. Und ein bisschen Sonne und ein bisschen Aussicht. Safehorse Park kann man machen. So, etwas holprig mit meinen Rubriken diesmal, würde ich sagen. Aber das passiert natürlich. Denn mit der Routine schleicht sich natürlich auch immer der Fehler ein. Das ist ja allgemein bekannt. Außerdem bin ich heute wirklich K.O. Also ich muss nochmal erwähnen, es ist ein langer, langer Tag gewesen. Ich tue hier also mein Bestes. Bitte verzeiht mir meine Unkonzentriertheiten. Ich werde sie so schnell wie möglich wieder ablegen. Das heißt wahrscheinlich, wenn ich diese Folge fertig aufgenommen habe. Jedenfalls, der Montag begann wie üblich mit Civil Procedure. Auch dort geht es natürlich langsam auf die Zielgerade zu. Wir sind angekommen kurz vor dem Juryverfahren selbst. Wir sind angekommen nämlich beim Summary Judgment. Das Summary Judgment ist so eine Art ja, Schnellurteil, könnte man sagen. Also im Prinzip entscheidet der Richter, die Richterin, dass dieses ganze Verfahren nicht genug hergibt, nicht genug an Diskussionspotenzial überhaupt hergibt, um es von der Jury entscheiden lassen zu müssen. Und dass da dann eben eine Seite nicht hinreichend geliefert hat, wird durch den Richter, die Richterin gegen diese Partei entschieden. Das ist das Summary Judgment. Ist ganz praktisch, wenn man leicht überlastete Gerichte hat. Und wer hat heutzutage keine überlasteten Gerichte? In Deutschland ist es ungefähr so, dass man für eine Instanz ein Jahr warten muss bei einem normalen Klageverfahren und für zwei Instanzen etwa 2 Jahre, würde ich schätzen. Hier ist es eher noch ein bisschen länger, sofern man ein Juryverfahren hat. Also da kann es dann tatsächlich mal über mehrere Jahre gehen, schon in der ersten Instanz. Deswegen werden auch ungefähr 2 bis 3% nur noch aller Fälle in zumindest Bundesgerichten vor einer Jury entschieden. Das ist einfach aus rein praktischen Gründen nicht so richtig denkbar. Ja, abends dann mal was Neues. Und zwar konnte ich das erste Mal nach fast 2 Jahren wieder ins Kino gehen. Ich hatte mich verabredet und ja, die Entscheidung fiel auf Dune. Dune ist jetzt erst Ende Oktober hier ins Kino gekommen. Ich weiß nicht so richtig warum. Ich glaube, das liegt am letzten Marvel-Film. Also ich kenne mich ja mit Marvel-Filmen überhaupt nicht aus. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war der letzte Marvel-Film ein Superheld mit amerikanisch-asiatischem Ursprung oder Background oder wie auch immer. Ja, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Gut, das hat mir Wikipedia jetzt gerade beigebracht. Und meine Theorie war so ein bisschen, dass man sich gesagt hat, naja, in den USA hat das vielleicht mehr Erfolg als in Europa, der Film, weil vielleicht ist der Superheld in Europa nicht so bekannt. Ich weiß es nicht, dafür bin ich im Marvel-Universum nicht genug drin. Und vielleicht wollte man deswegen nicht dagegen antreten. Also alles denkbar, ist aber am Ende auch alles Spekulation. Also ich könnte es vielleicht googeln, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe leider nur den Marvel-Film googeln können in der kurzen Zeit, in den 30 Minuten, die mir hier nur zur Verfügung stehen. Und deswegen weiß ich es nicht. Jedenfalls, Dune war der Film, für den ich mich entschieden habe und ich muss eine Empfehlung aussprechen oder darf eine Empfehlung aussprechen. Das ist für mich gut geworden. Also ich mag ja Science-Fiction-Filme generell durchaus und gerade auch, wenn sie ein bisschen origineller sind, also vom typischen Muster und dem, was man eben auch kennt, einfach aus Star Trek und Konsorten, wenn sie davon so ein bisschen abweichen. Ähnlich wie ja beispielsweise auch Star Wars ja kein reiner Science-Fiction-Film ist, sondern ja eher so ein Fantasy-Film im Science-Fiction-Gewand, könnte man sagen. Und Dune hat eben auch so, ja, leichte Anklänge an diese Star Wars-Machart, finde ich. Also es ist weniger über Science und weniger über so die Möglichkeiten, die die Raumfahrt und die Technik anbietet, sondern es ist vielmehr im Prinzip eine Fantasy-Geschichte ins Weltall verfrachtet. Ja, vom Art-Design her, von den Figuren her, schauspielerisch und von der Story her, hatte ich einen echt schönen Abend. Es geht inzwischen auch ganz gut. Also ich kann ohne Untertitel Filme verstehen, wobei ich immer noch sagen muss, Filme gehören, finde ich, mit zu dem Schwersten. Einfach weil ja gerne auch Dialekte gesprochen werden, viel mehr als das in so einer normalen Stadt der Fall ist und im Alltag der Fall ist und weil auch gerne nicht so deutlich gesprochen wird. Also wenn man hier miteinander spricht und wenn man irgendwie Vorlesungen zuhört oder so, meistens ist das schon deutlicher, als man denkt. Also in Filmen wird, glaube ich, manchmal auch die Undeutlichkeit des Sprechens überbetont. Ich weiß es nicht. Jedenfalls Filme und Serien finde ich tendenziell noch am schwierigsten und das erstaunt mich selber. Aber das geht inzwischen ganz gut. Und ja, ich glaube, alle beiden Beteiligten hatten Spaß. Wenn nicht, werde ich es nie erfahren, weil, ja, mein Begleiter spricht kein Deutsch. Noch nicht, jedenfalls. Aber war ein schöner Abend. Am Dienstag ging es dann um Elchjagd. Beziehungsweise um Verfassungsrecht. Und in diesem Bereich des Verfassungsrechts haben wir uns beschäftigt mit Privileges and Immunities. Nicht zu verwechseln mit dem 14. Amendment, sondern Artikel 4 der US-Verfassung. Da steht im Prinzip drin, dass jedem Bürger in jedem Staat dieselben Privilegien und Immunitäten gewährt werden sollen wie in den anderen Staaten. Und also sprich, dass man nicht gegen Menschen diskriminieren darf, die nicht aus dem gleichen Staat kommen. Das bezieht sich aber auch nur auf US-BürgerInnen und eben auch nur auf US-BürgerInnen, die aus einem anderen Staat kommen. Also wenn ich beispielsweise diskriminiert würde, das würde zumindest nach diesem Abschnitt der Verfassung nicht untersagt sein. Und ja, dafür gibt es einige Beispiele, wo das eben wirklich nutzbar ist, diese Vorschrift. Und zwar ist es insbesondere dann der Fall, wenn es um fundamentale Geschichten geht. Also wenn es darum geht, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Manchmal ist das nicht der Fall. Zum Beispiel in dem Fall, den ich dann präsentieren durfte, da ich mal wieder dran war. Denn die Jagd von Elchen zum Sport in Montana, hat der Supreme Court entschieden, ist nicht fundamental und ist nicht nötig, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Es ging im Prinzip darum, dass der Staat Montana will, dass man eine Lizenz erwirbt, wenn man Elche jagen will. Soweit so gut. Diese Lizenz ist für Leute, die nicht im Staat wohnen, aber viel teurer. Und außerdem müssen sie eine kombinierte Lizenz erwerben, bei der man eben noch andere Dinge erschießen muss. Also einen Braunbären, glaube ich, oder einen Schwarzbären, irgendwelche Vögel und es ist ganz komisch. Es klingt so ein bisschen wie so ein Menü in so einem Restaurant, in das man nie gehen wollte. Aber jedenfalls, ja, das war eben teurer natürlich, diese kombinierte Lizenz, und die mussten nur Menschen erwerben, die nicht aus dem Staat Montana kommen. Und der Supreme Court sagt, das ist in Ordnung. Weil, wie gesagt, eben diese Jagd zum Spaß und zum Sport kein fundamentales Recht ist. Und hier sollte dann eben Montana es auch erlaubt sein, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um den eigenen Elchbestand zu sichern, selbst wenn die Maßnahmen diskriminiert sind. Was die Schwarzbären davon halten, die in diesem Kombinationsjagdschein enthalten sind, hat, glaube ich, keiner gefragt. Aber die Schwarzbären waren auch nicht, ja, nicht Partei dieses Rechtsstreits. Nun ja, das war der Dienstag. Die größten Kritiker der Elche, Mittwoch. Mittwoch, Professional Responsibility, das ist übrigens heute dieser Mittwoch, und Professional Responsibility war quasi die letzte Möglichkeit vor dem MPRE. Dementsprechend haben wir uns dankenswerterweise eine Art Probe-Essay angeschaut. Also mein MPRE morgen wird ja nicht aus Essay-Fragen bestehen, sondern nur aus Multiple-Choice, was mir ehrlich gesagt ganz recht ist, denn da muss man die Regeln nicht so gut kennen, weil man ja nichts aufschreiben muss, sondern quasi nur zitieren muss. Anderen fällt Multiple-Choice super schwer. Also einfach, weil man sich eben nicht rausreden kann, wenn man eine falsche Antwort gibt, sondern die Antwort ist dann einfach falsch und weil die Antwortmöglichkeiten schon auch sehr ähnlich sind. Also es ist nicht einfach, es ist jetzt nichts, was man irgendwie im Vorbeigehen schafft, aber ich persönlich finde es einfacher, weil ich dafür keine Regeln auswendig lernen muss. Ich muss aber trotzdem wissen, was drinsteht, und man muss eben manchmal auch sehr genau wissen, was drinsteht, weil manche Antworten dann eben auch gleich richtig oder ähnlich richtig erscheinen können und es manchmal auch sind. Manchmal wird danach gefragt oder immer wird danach gefragt eigentlich, was das Richtigste ist, nicht was das einzig Richtige ist. Ja, jedenfalls, wir haben uns ein Essay angeschaut, denn ich muss natürlich in Professional Responsibility demnächst dann auch ein Final Exam schreiben. Und ja, dieses Essay war, denke ich, eine recht lösbare Angelegenheit, aber ganz gut, mal sowas gesehen zu haben, denn ehrlich gesagt fühlte ich mich in diesem Fach am schlechtesten auf die Abschlussklausur vorbereitet, wenn auch relativ gut vorbereitet auf das MPRE morgen. Ja, dann noch ein bisschen Civil Procedure. Da ging es dann nochmal weiter ums Summary Judgment. Habe ich ja schon erklärt, was das ist. Ich glaube, weiter vertiefen muss ich das in diesem Rahmen hier auch nicht. Ja, danach hatte ich einen Workshop zum Thema Examinerschreiben. Dieser Workshop war mäßig produktiv und danach habe ich einen Podcast aufgenommen. In diesem Podcast habe ich Folgendes erzählt, Doppelpunkt. Wir nehmen jetzt keine endlose Zeitschleife auf, dafür habe ich nicht die Zeit. Also ich habe gerade leider nicht endlos Zeit zur Verfügung. Ich muss gleich nämlich wieder lernen. Ich bin wirklich ein bisschen im Stress heute, das kann man schon sagen. Aber das wird ab morgen wieder besser. Also nach dem MPRE ist alles gut. Freitag halte ich dann die zweite Präsentation und dann nähert sich das Semester auch schon dem Ende. Und dann, ja, werde ich schauen, wie ich mich in den Final Exam schlage. Ich weiß jetzt immerhin, was im nächsten Semester auf mich zukommen wird, aller Voraussicht nach, denn ich habe vier Fächer gewählt, diese vier Fächer, oder werde noch vier Fächer wählen, aber diese vier Fächer darf ich jedenfalls wählen. Und zwar werde ich belegen Evidence, also Beweisrecht. Das ist deutlich unterschiedlich zu Deutschland hier, einfach weil ja die Beweisregeln eine viel größere Rolle spielen in der Praxis, als das in Deutschland der Fall ist, auch im Zivilrecht. Dann Property, also Eigentum. Oder Sachenrecht, wie man in Deutschland sagen würde. Denn auch das ist sehr Common Law geprägt. Da gibt es also nicht so viele Regeln und deswegen auch, ist es auch sehr unterschiedlich zum deutschen Recht. Und dann werde ich Criminal Procedure wählen. Und ich denke, da freuen sich vielleicht ein paar Menschen, die hier zuhören. Denn erfahrungsgemäß ist es so, dass gerade Nicht-JuristInnen es immer toll finden, wenn man von Strafrecht spricht. Ich glaube, das liegt daran, dass Nicht-JuristInnen oder Laien nicht wissen, wie langweilig Strafrecht ist. Also so Tote und Mord und Raub und alles, das klingt natürlich super, also wenn man nicht selbst beteiligt ist. Das klingt wie ein spannender Film oder sowas, aber das rechtlich zu würdigen und zu untersuchen, das ist nicht so richtig spannend. Ehrlich, ich werde es natürlich versuchen, unterhaltsam zu machen. Mal gucken, wie ich das hinkriegen werde nächstes Semester. In der zweiten Staffel dann übrigens. Nach der Winterpause übrigens, aber das werde ich alles noch ankündigen. Und genau, das Ganze wird vervollständigt durch ein Data Privacy Seminar, also Datenschutzrecht. Das ist so ein bisschen das, worauf ich mich, muss ich sagen, am meisten freue, denn das ist zwar nicht so relevant fürs Bar Exam oder auch überhaupt nicht relevant fürs Bar Exam, aber da werde ich ein Paper schreiben können und außerdem ist Datenschutz ja so ein bisschen mein Bereich. Das hört man ja auch daran, wie perfekt ich hier es immer schaffe, keine Namen, keine Strukturen zu benennen. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt, was da auf mich zukommt. 16 Studierende nur in diesem Seminar. Das heißt, ich muss mich beim Auswählen auf jeden Fall beeilen und das wird dann auch bestimmt total kompetitiv. Ne? Das Schöne an Seminaren ist, man wird nicht auf der Kurve benotet. Anders als morgen übrigens. Morgen beim MPRE. Es gibt zwar keine direkte Benotung auf der Kurve, aber der Schwierigkeitsgrad der Fragen wird im Nachhinein dadurch entschieden, wie viele Menschen die Fragen richtig beantwortet haben, die jeweiligen. Und aus dem Schwierigkeitsgrad der Fragen bestimmt sich, wie stark diese Fragen gewichtet werden. Und aus der Gewichtung wiederum bestimmt sich dann der Score, den man am Ende hat. Und dann stellt sich die Frage, ob dieser Score eben über dem Score liegt, den man benötigt, um hier in Kalifornien zu bestehen. Sprich, wenn ich als Einziger eine Frage richtig beantworte, ist das voll gut. Wenn alle eine Frage richtig beantworten, ist es total schlecht. Ich hoffe also sehr darauf, dass morgen niemand außer mir irgendeine Frage richtig beantworten wird. Ja, es ist ein sehr kollegiales Verhältnis, das wir hier pflegen im Rechtsbereich. Nein, ich wünsche natürlich allen, die das morgen oder übermorgen über sich ergehen lassen müssen, in der ganzen Nation viel Glück und hoffe, ich selbst werde auch viel Glück haben. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch alle glücklich gemacht habe mit dieser etwas gestressten Episode. Nach der leicht angetrunkenen Episode letzte Woche, diesmal die gestresste Episode. Das sind die lange versprochenen Sonderfolgen nämlich. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr eine tolle Woche habt. Und wenn irgendwas ist, sagt mir einfach Bescheid. Wenn nicht, dann sagt mir auch Bescheid. Ich freue mich immer von Leuten zu hören und ich freue mich auch von Leuten nicht zu hören, weil dann ist meistens alles gut. Jedenfalls, habt eine schöne Woche. Ich werde das auch tun. Werde morgen dieses MPRE bestehen und habe danach ein paar Geschichten zu erzählen, denn es wird wieder recht viel passieren, glaube ich. Dementsprechend würde ich sagen, wir hören voneinander.